Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Hubert Winkels, schönen guten Tag. Heute mit einem Kritikergespräch im Büchermarkt. Ich begrüße meine beiden Berliner Gäste Maike Fessmann und Lothar Müller, beide Literaturkritiker. Und wir sprechen über zwei Bücher, die vieles miteinander verbindet, wie ich vielleicht vorab sagen darf. Einmal über Klaus Modigs Roman Kaiserlings Geheimnis und zunächst über Jens Paschus neuen Roman Das Leben kostet viel Zeit. Das Leben kostet viel Zeit, da haben wir schon sozusagen eine kleine Witzelei oder einen großen Tiefsinn. Wie würden Sie den Titel einschätzen? Sie kennen das Buch, Frau Fessmann.
Ja, das ist ein ausgesprochen heiterer Roman, tiefsinnig heiter und erstaunlicherweise ist er heiter, denn er spielt im Seniorenpflegeheim fast ausschließlich den ganzen Roman über. Aber Jens Sparschuh hat sich diese Angelegenheit geschickt zurechtgelegt. Er hat nämlich einen Helden, Titus Brose heißt er, seines Zeichens ehemaliger Chefredakteur eines Spandauer Boten und nun eben auch biografischer Auftragsschreiber für eine Firma namens Lebenslauf. Und er kommt in dieses Seniorenpflegeheim und muss dort Leute suchen, deren Lebenslauf er schreiben kann. Und das heißt, sie müssen rüstig genug sein, um überhaupt noch etwas zu erzählen zu haben, aber doch auch pflegebedürftig genug, dass sie jemand anderes beauftragen, ihren Lebenslauf zu schreiben. Und gleich am Anfang fängt es mit einer Verwechslungskomödie an. Er bringt also endlich eine Biografie zu einer der Insassen, zu Wanda, und die liest sich das durch und runzelt die Stirn. Und er denkt, ach Gott, jetzt ist die nicht zufrieden, ich muss überarbeiten. Und dann stellt sich's raus, dass sie ihr den falschen Lebenslauf gegeben hat, nämlich den einer Hutmacherin, und die Dame ist doch studiert.
Das sagt sie aber nicht, sondern sie liest und liest und liest und mault ein bisschen über zwei Stellen, wo sie meint, das sei doch nur wirklich nicht ihr passiert. Aber ansonsten sei sie ganz einverstanden. Ich meine, darin ist ja schon mal das ist schon ein tiefsinniger Witz drin angelegt, überhaupt in dieser Konstruktion. Nämlich, wie setzt sich so ein Leben zusammen? Aus welchen Erfahrungen, aus welchen Schablonen, aus welchen Wiederholungen? Wie sind die übertragbar? Wie kontrolliert man es selber? Die Grundidee, die hier zum Ausdruck kommt, ja, also es ist ein bisschen wie ein Pfarrer, der eine Rede am Grab hält, eigentlich den Toten nicht kennt, aber jetzt seinen Lebenslauf ausbreiten muss mit dieser, ist ja schon viel darüber gescherzt worden. Das ist hier sozusagen das grundlegende und extrem ausführlich behandelte Thema. Eigentlich als Thema doch eine echte witzige Herausforderung für einen Romancier, oder nicht, Herr Müller?
Nun, er hat ja auch noch einen Kollegen da in seinem Lebenslaufbüro. Und der ist eigentlich spezialisiert auf Standardisierung. Also der hat sich vorgenommen, im Grunde aus den Leuten so abzufragen, was eigentlich in so eine Art Standardlebenslauf reinpasst.
Hat auch einen Standardnamen, nämlich Herr Schulze.
Heißt dann auch standardmäßig Schulze, wie man in Berlin vielleicht heißen muss. Und der ist zum Beispiel auch ein großer Liebhaber von sprachlichen Klischees. Also die er da gerne reinschreibt und die Leute übrigens, glaube ich, auch gerne lesen. Und gerade wenn er Firmenbiografien schreibt, das heißt über einen Firmenmenschen, das tut er in diesem Fall auch, dann wird das, glaube ich, ganz gern gelesen. Und der Kollege vom Spandauer Boten, der hat aber leider die Eigenschaft mitgebracht, Texte redigieren zu wollen. Und also die differieren so ein bisschen darüber, soll man da mehr in die individuelle Linie reingehen oder soll man eben durchaus den Leuten entgegenkommen, indem man ihnen eigentlich einen wunderbar lesbaren, vielleicht mit ihrem Leben nur locker verknüpften, aber doch wiedererkennbaren Lebenslauf vorlegt. Das sind zwei Konzeptionen, die rivalisieren. Und dann kommt aber eben noch was dazwischen, dass der Titus Brose in diesem Altenheim einen Doktor kennenlernt mit einem sehr mythologischen Namen, der heißt Einhorn, Doktor Einhorn. Und der führt ihn dann zurück in die Welt von Adelbert von Chamisso. Und das ist dann im Grunde die Aufgabe, die Biografien des längst Verstorbenen da irgendwie auch noch reinzuholen.
Das sozusagen macht eine Art Reflexionsdimension des ganzen Romans aus. Aber einen Schritt zurück, wenn man einen solchen Roman schreibt, der zeigt, mit welchen Klischees, Formeln, aber auch Pseudo-Individualismen, Biografien erstellt werden, auch auf Seiten des Empfängers akzeptiert werden. Wenn man das zeigt, müsste man ja als Autor besonders darauf achten, nicht in diese Klischeefallen selber zu tapsen, also entweder sie zu persiflieren, auszustellen oder sie zu umfahren. Wie macht Jens Sparschuh das?
Ich habe den Roman sehr gern gelesen, weil er tatsächlich so ein Figurenkabinett in diesem Pflegeheim schafft. Und ich finde schon, man lacht natürlich an vielen Stellen des Wiedererkennungswertes wegen. Aber der Witz dabei ist ja schon, dass er die ganze Zeit diese Überlegung durchzieht, was macht eigentlich ein Leben aus? Und was bleibt eigentlich von einem Leben übrig? Und wie wichtig ist das Erzählen davon dafür? Und eben auch Beschreibungen, also die Leiterin des Heims sagt mal, irgendwann gehen eben Geist und Körper auseinander. Und das sind doch gute Beschreibungen einer Pflegeheim-Atmosphäre, ohne dass die Besucher vorgeführt werden. Und diese Stelle, als er dann den Shamizu einführt und den Dr. Einhorn, da kriegt der ganze Roman nochmal, da wird er nochmal so nach oben gezogen. Ja, also da stellt sich dann die Frage, das ist auch sehr schön. Shamizu ist nach Leipzig gefahren, um bei der ersten sächsischen Eisenbahnfahrt dabei zu sein und entdeckt dabei 30 Kilometer Geschwindigkeit, dass bei dieser Beschleunigung man plötzlich in eine Zeitschleife gerät und an einer anderen Stelle des Lebens wieder anfangen kann. Und diese Idee ist schon sehr schön in so einen Seniorenheimroman eingeführt. Diese Idee, man könnte noch mal einsteigen ins Leben und an einer schönen Stelle alles noch mal erleben und andere Dinge vielleicht unter den Tisch fallen lassen. Und das müssen die Bewohner ja. Sie müssen die Geschichten so erfinden, dass ihnen ihre jetzigen Familienangehörigen in dem Heim auch ein bisschen zuhören. Das ist, glaube ich, gar nicht so leicht.
Sofern sie überhaupt Interesse daran haben, was es auch durch die Bank eigentlich nicht gegeben ist, im Roman. Mit dem, was Sie erzählen, kommt eine bestimmte Komplexion in den Roman. Denn eigentümlicherweise möchte Herr Einhorn etwas klären, was dem Erzähler auch nicht so ganz klar ist, was es ist, nämlich zu welchem genauen Datum Camisso nach Leipzig gefahren ist, weil es offenbar mit der ersten sächsischen Eisenbahnfahrt zu tun hat, über die er geschrieben hat und wo nicht klar ist, und der Roman ist auch nicht so, der ansonsten alles klar sagt, aber nicht so ganz klar ist, ob das Problem ist, dass Camisso möglicherweise vor der ersten Eisenbahnfahrt über die Eisenbahnfahrt geschrieben hätte, was natürlich eine besondere Form quasi metaphysischer Zeitschleife sei. Und deswegen gibt es ja sogar ein Faksimile im Buch, eine ganze Seite mit dem anscheinend realen historischen Protokoll aller Leipzig-Besuch an einem bestimmten Tag, wo genau nachgewiesen werden kann, hier ist Camisso angereist. Das ist, wie Sie schon sagen, so ein bisschen so eine Dollstelle im Roman, an der er eine andere Fahrt aufnimmt, eine andere Frage stellt. Könnten Sie die an dieser speziellen Frage Eisenbahn, Camisso, Leipzig und Datum schon so konkret beantworten, Herr Müller?
Naja, das macht er ja ganz so, wie Sie es beschrieben haben. Also, dass das die Entdeckung so einer Zeitschleifen ist, die es natürlich für romantische Literatur dann auch eine besondere Bedeutung haben. Der wird ja auch als Autor des Schlemihl eingeführt zunächst und die 7-Meilen-Stiefel entpuppen sich dann als Entfernungsmaßstab der deutschen Poststationen. Also, das ist schon alles auf die Verkehrssituation richtig bezogen, aber dass dieses Dokument da drin steht, das ist natürlich Teil der Frage, welche Rolle spielt sozusagen das Archiv. Also welche Rolle spielt das, was sozusagen auch in Familienarchiven liegt, für das Schreiben von Biografien? Und ich fand es ehrlich gesagt überflüssig. Also warum muss man das da rein fotokopieren? Das kann man auch erzählerisch leisten, wie ich überhaupt finde, dass diese Camisso-Geschichte ist so eine Sache, die steht da irgendwie schräg drin. Das ist ein schönes Kabinettstück, das ist auch novellistisch interessant, aber das ist für meinen Geschmack einfach schräg in diesen Roman noch reingekommen, der eigentlich so ein Gegenwartspanoptikum dieser jetzt alternden Gesellschaft ist, mit all den Figuren, die man da finden kann. Und das muss dann zum Teil auch noch so ein bisschen mit Spiegelmotiven gemacht werden. Also die Ballonfaszination der Camisso-Zeit muss dann noch eine Altenheim-Insasserin nachbuchstabieren, also auch wieder so Zeitschleifen. Also mir war es am Ende einfach ein bisschen zu viel, also too much. Mhm.
Naja, er spielt natürlich damit mit dem Schatten, mit der Seele, das, was der Teufel Schlemihl abkaufen will derzeit und bezieht es auf die Situation der Alten, überhaupt das Fährhaus auch als Idee, Charon, der Fährmann, man ist am Ufer des Todes, das ist ja mythologisch sehr aufgeladen. Er tut das aber ganz ohne Pomp, er führt das fast lapidar und gemütlich heiter ein. Mein Problem wäre, wenn man den Camisso-Überbau nicht hätte, wäre dann, Sie haben es zwar eben schon fast beantwortet, Frau Fessmann, wäre dann der etwas gemütliche Humor doch nicht zu biedermeierhaft, den Jens Sparschuh sich nicht nur ausgesucht hat, das war ja in seinen früheren Büchern auch schon so mit seinem Erfolgsbuch Der Zimmerspringbrunnen, diese milde, menschenfreundliche Jovialität und Umsicht.
Also mir ging das tatsächlich überhaupt nicht so. Also vielleicht habe ich auch so einen biedermeierlichen Humor, aber ich fand das eine charmante Art, diese schwierige Lebenssituation so zu beschreiben, dass wir als Leser daran teilhaben, Figuren kennenlernen und trotzdem nicht verdrossen sind. Und diese kleine Schleife mit Chamisso erstellt ja damit auch die Frage, wer eigentlich eine Biografie entwickelt, der sie lebt oder der Chronist, der sie getreu beschreibt. Und das finde ich einen hübschen Schlenker in diesem Roman.
Ja, das stimmt schon. Nur ist eben das ganze Buch aufgemacht wie so ein Camisso-Buch. Also die Wahlzeichnungen von Camisso, die er auf seiner Weltreise gemacht hat, die illustrieren das Buch vorne auch im Umschlag. Also man wird sehr viel neugieriger auf Chamisso gemacht, als man dann nachher bekommt. Also das heißt, das ist doch eine sehr episodische Geschichte. Auch die Raffung der Lebensgeschichte von Camisso, so eher lexikografisch. Und also das fand ich jetzt nicht so sonderlich elegant, also wie diese Camisso-Geschichte erzählt ist. Aber sei es drum, also natürlich ein humoristischer Roman. Ja. Und die Grundidee, jetzt in einem Altenheim nicht gerade mit den tief traurigsten Tönen zu hantieren, ist ja richtig, weil die Heimleiterin, Frau Schwarze, so eine richtige Berlinerin ist, die das Herz auf dem rechten Fleck hat und eben immer Klartext redet über Krankheiten. Das ist ja eben sehr erholsam.
Wenn Gegenwartsliteratur dazu führt, selbst wenn man sie nicht hinreißend findet, dass man zum Beispiel Camisso oder andere Literatur der deutschen Romantik liest, hat sie ja auch schon sehr viel erreicht. Etwas Ähnliches könnte man vielleicht am Ende sagen über das nächste Buch, den nächsten Roman, den wir besprechen, nämlich Kaiserlings Geheimnis von Klaus Modig. Auch hier ist ein historischer Autor, seine Lebensgeschichte, seine Werke indirekt auch Thema des Buchs auf eine etwas andere Weise, die wir vielleicht zunächst einmal auch mit einer kleinen Inhaltsangabe erläutern. Klaus Modig, Kaiserlings Geheimnis, Semmler.
Naja, Klaus Modig ist eigentlich so ein bisschen älter als der Jens Sparschow, war schon eigentlich eine Generation, also des Jahrgang 51, schreibt lange schon Bücher, hat auch sich sehr spezialisiert auf so einen humoristischen Ton des Erzählens und hatte zuletzt ja einen sehr, sehr großen Erfolg mit seinem Rilke-Roman Konzert ohne Dichter. Das war der Besuch von Rilke in Worpswede mit Vogeler und dem ganzen Kreis dort und Rilke als Besucher, der aber eher sich kompromittiert durch unmögliches Verhalten und vom Autor Modig auch mit großer Ironie gezeichnet ist. Hier ist das ein bisschen anders. Klaus Modig nimmt Kaiserlings Geheimnis sozusagen als Anlass des Erzählens. Eduard von Kaiserling, ein baltischer Adelssohn, der 1855 geboren ist und 1918 starb, früh sich an Syphilis infiziert hat und als Sekundärleiden dann sozusagen eine Augenkrankheit hatte, die ihn auch früh erblinden ließ. Der ist berühmt geworden eigentlich als Schilderer seiner Herkunftswelt, also dieses baltischen Adels. Und Modig versetzt ihn nun hier in eine Situation des Jahres 1901. Da ist er in München, hat schon so Wiener Eskapaden hinter sich, hat aber die ganzen Bücher, die jetzt heute wieder aufgelegt werden, also Wellen und die Erzählungen, die hat er alle noch vor sich. Also er ist noch nicht der Autor der Erzählung, er hat zwei Wiener Romane geschrieben, versucht sich jetzt eher als scheiternder Dramenautor und lebt in diesem Münchner Bohemmilieu um Frank Wedekind und Max Halbe. Und die fahren dann sozusagen aufs Land zum Starnberger See ins Haus eines wiederum befreundeten Erfolgsschriftstellers, der aber nicht da ist. Und das ist sozusagen der novellistische Kern. Das ist eine Künstlernovelle, die sich geradezu hymnisch, stilistisch einfügt in die damalige Zeit, überhaupt keine Distanz hat. Ganz anders als bei Sparschuh, bei dem das ja der Blick auf Camisso wirklich zurückgeht über 150 Jahre. Der sitzt gewissermaßen neben seinen Figuren, der Modig begleitet die, begleitet auch den Protagonisten in seine Erinnerungen zurück an die Heimat und an diesen Skandal, den er aufdecken will. Und es ist eigentlich, als könnte man heute noch so schreiben, wie Kaiserling damals schrieb. Und manchmal scheint es, als wolle Modig das auch.
Er hat ja schon im Roman davor ein Bild zum Ausgangspunkt seines Erzählens gemacht. Das ist hier bis zum gewissen Grad auch so. Und zwar ist das auch vorne abgebildet, quasi als Frontispiz im Roman von Lovis Corinth, ein Porträt von Eduard von Kaiserling. Und tatsächlich ist quasi die Ausgangssituation des Erzählens, die am Starnberger See sitzt, er im Porträt und die ganzen Geschichten, die sich in der kleinen Gesellschaft um dieses Porträtmalen herum entfalten. Also dieser Ausgangspunkt von dieser Gestalt, Eduard von Kaiserling, der Man würde das so vulgär ein bisschen mit Glubschaugen ausdrücken, durch deine Krankheit verursacht. Also es wird 100-mal gesagt, er sei kein schöner Mann, er sei ein hässlicher Mann. Allerdings lieben ihn die Frauen und er liebt die Frauen. Die Ausgangspunkt von einem Gemälde. Ist das eine glückliche Wahl, um den Roman zu zentrieren?
Das ist auf jeden Fall ein sehr charakteristischer Anfang. Er betreibt tatsächlich sowas wie Mimikrie an den Stil von Kaiserling. Und zunächst ist man auch irritiert über die ganze Kostbarkeit, mit der da alles beschrieben wird. Er hat einen sehr substantivistischen Stil, also Substantive, Adjektive, wenige Verben. Und mit der Zeit begreifen wir, dass eben die Idee des Bildes den ganzen Roman strukturiert. Also impressionistische Gemälde, er versucht es nachzubauen mit dem Stil und auch die Schönheit und Vergänglichkeit ist eigentlich das Dauermotiv, das sich durch den Roman zieht. Und er beschreibt eben den Starnberger See zum Beispiel in vielen, vielen, vielen Bildern. Der Himmel darüber, das Blau, das Weiß, Licht, Licht, Licht. Ist jede fünfte Vokabel heißt Licht. Und was aber dabei gut gemacht ist, dass er eigentlich den impressionistischen Stil und die Augenkrankheit des Helden übereinander blendet. Und wir wissen manchmal nicht, ist es jetzt Impressionismus oder ist es eben die Sicht von Kaiserling. Er macht also schon eine Art von Einfühlung, indem er den Blick Kaiserlings bemüht für seinen eigenen Stil. Interessant finde ich, also gerade wenn man das Buch neben Sparschuh hält, wie bedeutsam die Schönheit in dieser Form von Vergänglichkeit ist. Während bei Sparschuh hat man ja immer den Eindruck, die Figuren, die hatten niemals in ihrem Leben schöne Momente. Und hier ist alles getränkt mit Jugend, Schönheit und deren Verfall.
Nun ist er in seinen Beschreibungen sehr ausführlich. Es ist garantiert eine gewollte Art Mimikrie am Impressionismus, aber ist es denn tatsächlich eine? Also er ist ja in der Beschreibung von Landschaft oder von Wetter oder von Umgebungen. Sozusagen wetteifert er ja manchmal mit Thomas Mann oder eben Kaiserling selber in der mit ein bisschen Pomp und Deckweiß sozusagen aufgetragener Malweise. Und ist eben nicht spärlich oder setzt nicht Tupfer, dass sozusagen der Betrachter sich das Bild zusammensetzen muss. Also noch konkreter gefragt, sind seine Bilder nicht eigentlich viel zu voll satt und lassen überhaupt keinen Raum mehr, weil er fast schon einen Beschreibungsfuror an den Tag legt?
Naja, wenn man Impressionismus sagt, dann ist damit ja so eine, jedenfalls in dem Sinn, den die Zeitgenossen damals hatten, sozusagen, das war die Kunst der flüchtigen Eindrücke, des Reizes, aber dadurch auch der abgeschnittenen Ränder. Also das heißt, für die impressionistischen Bilder war markant, dass sie in ihre Form aufnahmen, das Herausfallen aus der Zeit und das lässt er weg. Also er lässt gewissermaßen dieses Abgeschnittene, was die oft haben, besonders später dann bei Malern wie Degas, wo dann die Figuren fast aus dem Bild rauszulaufen scheinen. Also diese ganzen sehr modernen Seiten lässt er weg zugunsten, man könnte sagen, eher einer neuromantischen Fassung dessen, was er Impressionismus nennt. Und ihm fehlen auch diese kleinen Brüche, die Kaiserling hat. Also wenn Kaiserling in den Wellen diesen Rat Knospelius beschreibt, der da am Wasser entlang geht und so eine eigentümlich verwachsene E.T. Hoffmann-Figur ist, dann sagt da eine Frau über den, der arbeitet irgendwie bei der Reichsbank. Ich glaube, der unterschreibt das Papiergeld. Und solche kleinen Realitätstupfer, die der reinnimmt, was ja auch die Impressionisten gemacht haben, die waren nicht reine Landschaftsmaler, die waren die Maler des modernen großstädtischen Lebens. Die lässt er alle weg zugunsten eigentlich doch einer, wie ich finde, dann sehr retrospektiven Landschaftskunst in Worten.
Ganz kurz müssten wir aber noch erwähnen, dass der ganze Roman zuläuft auf einen Skandal, der in der Jugendstudentenzeit von Kaiserling im Baltikum spielt, der fast die Hälfte im Grunde des Romans nachher dominiert. Wir haben nur noch ganz wenig Zeit. Ist diese dann am Ende sozusagen etwas theaterhafte Zuspitzung auf, da ist die Urszene für alles, mit einer Affäre, mit einer Frau von Krei, die später wieder auftaucht am Starnberger See. Ist das gelungen dramaturgisch?
Also dramaturgisch ist das sehr geschickt gemacht. Also wir werden neugierig gemacht auf das Geheimnis, das ich jetzt natürlich nicht ausplaudern darf. Aber in der Dramaturgie bleibt trotzdem tatsächlich das Problem, dass wir an jeder Stelle übersättigt werden mit diesem Vergänglichkeitsepos und dass man schon merkt, dass Klaus Modig ein Rezept entdeckt hat, wie er seine Romane strickt und das eben auch jetzt kopiert hat von Konzert ohne Dichter. Das ist schon so.
Vielen Dank, Frau Festmann. Wir haben viele Leseempfehlungen gegeben. Klaus Modig und Jens Sparschuh zunächst und darüber hinaus Eduard von Kaiserling und Adelbert von Chamisso 4 mit einem Streich. Die beiden aktuellen Romane lauten genau Kaiserlings Geheimnis von Klaus Modig, erschienen im Kiepenheuer & Witsch Verlag in Köln, 240 Seiten, kosten 20 Euro. Und Jens Sparschuh, Das Leben kostet viel Zeit, ebenfalls bei Kiepenheuer & Witsch erschienen, 384 Seiten, auch 20 Euro. Vielen Dank Ihnen beiden für dieses Gespräch. Damit sind wir mit dem Kritikergespräch für heute schon am Ende. Gleich nach den Nachrichten informieren Sie die Kollegen von Forschung aktuell über Neues aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon verabschiedet sich Hubert Winkels.